Paulus bewegt. Die Frage ist, denn Israel noch zu retten? Nachdem es Jesus als seinen Messias nicht angenommen hatte. Teile hatten es angenommen, aber viele Teile eben nicht. Ist Israel noch zu retten? Oder hat Gott endgültig dieses Volk, das er doch mal sein Volk genannt hat, verstoßen? Jawohl, beiseite gesetzt hat er es, aber verstoßen, das sei ferne. Und nun sind wir 50 Jahre nach Auschwitz und es ist wohl deutlich geworden, dass dieses Volk Israel, obwohl Auschwitz das Aus sein sollte für das Volk der Juden, eben noch da ist. Ein Wunder Gottes und ein Zeugnis der Treue Gottes, der Bundestreue Gottes. Ich hätte eine andere Frage, die stelle ich sehr ernsthaft. Ist denn eine Christenheit noch zu retten, die Jahrhunderte hindurch Israel verstoßen hat? Sehen Sie, das muss uns deutlich sein, in welcher Zeit wir leben. Ich möchte das hier entfalten. Gewissermaßen von Auschwitz nach Zion. Der Weg Israels in unserer Zeit. Und immer wieder die Frage, und wir, die Gemeinde Jesu Christi, wo stehen wir heute? Und das hin eben auf das Ende dieser Zeit, dieses Zeitalters überhaupt, oder auf ihr Ziel, dass der Messias kommt. Auschwitz, so habe ich das jetzt formuliert, ist das Stigma des modernen Europa. Was war denn Auschwitz? Dass man sagen muss, es ist das Wundmal, oder einer hat es einmal gesagt, das Kainsmal Europas geworden. Eines Europa, das ja einmal das christliche Abendland war, aber nun nicht mehr ist. Was war Auschwitz? Auschwitz war kein Mythos, sondern wirkliche Geschichte. Ich war damals 30 Jahre alt. Warum aber immer noch dieses Gedenken? Viele sagen doch mal endlich Schlussstrich. Schlagen wir doch das Buch der Geschichte zu. Warum? Einmal, Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Ist das so klar, dass es sich nicht wiederholt? Ich war von unserem Gymnasium in Bergneustadt, wo ich wohne, eingeladen, zu den Abiturienten zu sprechen, jetzt vor wenigen Wochen. Wie ich das Dritte Reich erlebt und überlebt habe. Eine ganz große Aufmerksamkeit bei diesen jungen Leuten, auch bei den beiden Lehrerinnen, Fachbereichsleiter für Geschichte und für Deutsch. Eine Stunde habe ich ihnen das entwickelt, wie ich es erlebt habe und überlebt habe und mit welchen Konsequenzen. Und dann kamen noch Fragen. Und am Schluss sagte die Fachbereichsleiterin für Geschichte, sehr bewegt, vielleicht eine mehr links eingestellte Dame, aber sehr bewegt, was Sie in dieser Stunde uns vermittelt haben, hätten wir in x Geschichtsstunden nicht gekonnt. Und das stand nachher auch in der Zeitung. Sehen Sie, was haben wir, die wir diese Zeit erlebt haben, der weiteren Generation vermittelt? Sie hat dann nachher in der nachfolgenden Geschichtsstunde noch gesagt, man musste wieder darauf zurückkommen, die Schüler verlangten das. Was ihr bei mir aufgefallen sei, dass nach allem ich doch wohl mit mir selbst völlig im Reinen sei, was sie bei ihrem eigenen Vater leider nicht feststellen können. Und da ist der wunde Punkt. Was war Auschwitz? Wird es sich nicht wiederholen? Die Schulklasse hat dann Befragungen angestellt in der Bevölkerung. ob sich so etwas wie Auschwitz wohl wiederholen könne. Sie fragten einen, ob er glaube, dass sich Auschwitz heute wiederholen könnte. Ja, sagte dieser Mann nach kurzem Zögern. Ja, wenn die rechten Politiker an die Macht kommen. Sie haben weiter gefragt und auch einen sehr sinnigen älteren Herrn, ob er eine Wiederholung der Geschehnisse, die sich mit dem Namen Auschwitz verbinden, für möglich halte. Und wieder diese erschreckende Antwort. Ja, er halte es theoretisch für möglich. Da wurde dieser Mann noch weiter bedenklich hinter seinen eckigen Brillen, Gläsern. Wenn es eine Methode gäbe, Kinder so zu erziehen, dass so etwas nie mehr geschieht, dann könnte man eine zweite Shoah ausschließen. Doch diese Methode, so der alte Herr, sei wohl noch nicht gefunden worden. Aber weiter, was geschah denn eigentlich in Auschwitz? Was hat zu Auschwitz hingeführt? Ich war in Yad Vashem in Jerusalem. Besonders beeindruckt hat mich, als ich im vergangenen Jahr wieder da war, diese Gedenkstätte für die Kinder. Und danach hatte ich nach Ma'alot und Shavet Zion bei Naharia im Norden, Nordwesten Israels, zu fahren, zusammen mit meinem Sohn, einer meiner Söhne, und war zutiefst berührt, was ich dann sah und empfand, als ich diese Holocaust-geschädigten alten Leute dort in diesem Heim erlebte. Dann war ich in Ungarn anschließend, in einer Stadt in Miskolc im Nordosten Ungarns. Es wurde dort gerade Schindlers Liste aufgeführt. Aber was mich dann besonders beeindruckt hat in Miskolc, in dieser Stadt, ich war in einer Gemeinde, die war durch eine einzelne Frau entstanden. Und diese Frau war Jüdin, eine Annie Roth. Diese Jüdin unterhielt ein Fotogeschäft, ein Fotoatelier, war bekannt in der ganzen Stadt als gute Fotografin, aber sie war Jüdin, in einem spiritistischen Zirkel gefangen. Und dann, wie auch immer, kommt das Evangelium an sie heran, packt sie, sie wird an Jesus Christus als ihren Messias gläubig und kann das auch nicht für sich behalten. Und in ihrem Zirkel verkündigt sie das und sagt sie das. Sie hat viel Gelegenheit dazu, weil ja viele, sie wohnte mit ihrem Atelier mitten in der Stadt, in Miskolc, zu ihr kam. Sie ja sehr geschätzt war. Gut, tagsüber war das Fotoatelier, sie hatte nur zwei Zimmer. Und abends war es Versammlungsraum. Dadurch ist die Gemeinde am Ort geworden. Sie wächst weiter, noch zu ihrer Zeit etwa 40 Leute. Und dann kam die Judenverfolgung nach Ungarn. Ich habe hier die Mordliste stehen, die auf der Wannsee-Konferenz Januar 1942 beschlossen worden ist. Da stehen auf der linken Seite die Namen all der Gebiete in Deutschland, die dann von Deutschen besetzt worden sind. Nicht zuletzt eben zu dem Zweck, um die Juden aus diesen Gebieten zusammenzutreiben und in die Vernichtungslager hinein zu transportieren. Räder müssen rollen für den Sieg. Das sagte ich kürzlich irgendwo, kam hinterher sehr bewegt eine ältere Dame auf mich zu. Sie war wirklich bewegt. Ich sehe da unten auf dieser Bahnstrecke immer noch diese Züge rollen. Was war da drin? Soldaten, Waffen und Juden. Voll nach Auschwitz-Birkenau hinein, leer zurück. Voll hinein, leer zurück. Ja, all die Länder, die von Deutschen besetzt wurden, aus denen die Juden dann zusammengetrieben und die Vernichtungslager. Und hier auf der rechten Seite die Zahlen der Juden in diesen Ländern die Summe 11 Millionen. Unter Ungarn, das fiel mir dann nochmal neu auf, als ich jetzt da war, 742.800. Und darunter sollte dann auch die Annie Roth gehören. Sie war schon im Ghetto, um abtransportiert zu werden, aber es hat sich dann ein Professor Kisch für sie verwandt bei der Regierung. Und sie hat einen Schutzpass bekommen und musste nicht nach Auschwitz. Aber sie ist freiwillig mitgegangen, weil sie ihre Brüder und Schwestern aus dem Juden nicht alleine und ohne Hoffnung nach Auschwitz ziehen lassen wollte. Denn sie hatte jetzt Hoffnung. Sie ist mit nach Auschwitz nicht zurückgekehrt. Wo hat es das in Deutschland gegeben bei den Christen? Aber was war eigentlich Auschwitz? Es war eine totale Entmenschlichung. Auf Viehwagen hineingefahren, ihnen alles abgenommen, auch der Name. Und eine Nummer wurde ihnen eingebrannt. Jetzt waren sie keine Menschen mehr, sondern nur noch Nummern. Und so ist dann auch mit ihnen verfahren worden. Solange es noch ging, sie ausgenutzt als Arbeitstiere, restlos alles wie Haare, Zähne und was immer noch verwertet, aber sie selbst namenlos Nummern in den Gasofen, verbrannt, verscharrt. Lassen Sie das einmal auf sich wirken, dass hier etwas geschehen ist, was man eine totale Entmenschlichung nennen muss. Man kann sich natürlich fragen, und es ist recht die Frage, wer war denn mehr entmenschlicht? Die Juden oder die, die das an den Juden getan haben? Sehen Sie, und hier ist ein ganzes Volk entmenschlicht worden. Ich weiß nicht, ob Sie Hitlers Kampf mal gelesen haben. Ich habe mir wieder angeschafft. Als ich heiratete, 10 Tage vor Ausbruch des Krieges, am 20. August 1939 bekamen meine Frau und ich am Standesamt Hitler Mein Kampf in die Hand gedrückt. Nun, ich habe dieses Buch nicht mit an die Front genommen. Nachher war es weg. Aber ich habe es jetzt wieder und ich habe es gelesen. Sie finden alles schon in diesem Dokument, in diesem programmatischen Buch, was nachher dann auch durchgeführt worden ist. Und da steht unter anderem steht sehr viel über das Volk der Juden darin. Hitler sagt es dann an einer Stelle, der Jude ist wohl Volk, Rasse, aber kein Mensch. Sehen Sie, das war ja die Absicht, ein ganzes Volk, alle Juden zu entmenschlichen, ihnen die Menschenwürde total zu nehmen, sie als Unrasse zu vernichten. Was wir aber erkennen müssen, und das ist jetzt das Entscheidende, weshalb wurden die Juden vernichtet? Im Dritten Reich, aufgrund dieser nationalsozialistischen Ideologie, nur weil sie Juden waren. Nur. Und eigentlich galt aber dieser Massenmord an den Juden, an dem Volk der Juden, dem Gott, der dieses Volk zu seinem Eigentum erwählt hat und der den Erbauern eines 1000-jährigen Reiches im Wege stand. Sehen Sie, und deshalb ist Antisemitismus, Judenfeindlichkeit, nicht einfach dasselbe wie Ausländerfeindlichkeit, wie man das heute weitgehend darstellt. Sie sehen schon an der Tatsache, wir haben ja nicht mehr viele Juden in Deutschland. Aber wir haben noch die Gräber der Juden. Ist das nicht ein Phänomen? dass man sich nun an den toten Juden, an den Gräbern, auf den Friedhöfen noch wieder schändlich zu schaffen macht. In Deutschland, in diesem Volk, ist nicht das dunkle Mittelalter. Die Frage ist, ob es überhaupt so dunkel war, wie wir heute Dunkelheit haben. Wissenschaftlich, technisch, die Menschheit noch nie auf einer solchen Höhe gewesen, wie jetzt. Wissen Sie, bis vor kurzem galt die vierte Geschwindigkeit als die größte, PS. Tja, dann haben wir kurz vorher die Dampfgeschwindigkeit gekommen, die Dampflokomotive ein bisschen schneller, dann die elektrische Energie noch ein bisschen schneller und immer schneller und die Düsen und die Überschallgeschwindigkeit und. Ja, das ist ein Kennzeichen unseres Jahrhunderts. Ich weiß nicht, wer das Gesetz der Akzeleration kennt. Das ist das Gesetz der Beschleunigung, das in allen Prozessen gilt. Das heißt, lange bleibt die Geschwindigkeit dieselbe. Also Pferdegeschwindigkeit. Durch Jahrhunderte. Schon die alten Römer, die Ägypter. Schneller als ein Pferd? Nein. Aber dann, wenn einmal nach langer Zeit gleichbleibender Geschwindigkeit eine Beschleunigung einsetzt, dann hört diese nicht wieder auf. Das heißt, das ist nicht rückgängig zu machen. Da ist ein Prozess im Gange und er nähert sich jetzt seiner Explosion, seinem Ziel. Und das ist in allen Prozessen so. In den chemischen, in den physikalischen, in den biologischen, auch in den geschichtlichen, auch heilsgeschichtlichen. Auf der anderen Seite aber sind im 20. Jahrhundert mehr Menschen getötet worden durch Menschen, als in allen Jahrhunderten vorher zusammengenommen. Auch das hat seine Beschleunigung gefunden. Wir haben die zwei Weltkriege und seitdem nicht etwa Frieden, sondern weiter Krieg auf Krieg, die ethnischen Auseinandersetzungen. Aber jetzt nochmal zurück zu Auschwitz. Was war eigentlich Auschwitz? Wir waren die Mörder von Auschwitz. Ich habe in letzter Zeit einige Male Leserbriefe geschrieben an die Zeitung Die Welt. Unter anderem auch kürzlich zu dem Thema Auschwitz. Und ich habe darin die Frage gestellt, wer waren denn die Mörder von Auschwitz? Wer waren denn die Mörder im Dritten Reich? Wer waren sie denn, die diese halbe Million als unwert deklarierten deutschen Menschen getötet haben? Wer waren die denn? Da fällt auf: Akademiker, Promovierte, Habilitierte aller Fakultäten. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich etwa von der juristischen Fakultät spreche. Mein Bruder war vor der Machtübernahme promovierter Jurist, Assessor am Oberlandgericht in Hamm. Und dann kam die Machtübernahme, dann die Säuberung der Gerichte von den Juden und überall die Säuberung von den Juden und so weiter. Der Judenboykott, mein Bruder konnte das nicht mitmachen, ist rausgegangen, war in der Opposition. Er hat nur noch die Wahl zwischen KZ und Front und da ist er gefallen. Ich habe diesem meinem Bruder sehr, sehr viel zu verdanken. Einer der Holocaust-Überlebenden, der bekannte Literatur-Nobelpreisträger, Schriftsteller Elie Wiesel, fragt, warum so viele Mörder Intellektuelle waren. Und dann sagt er, sie haben gezeigt, dass Wissen ohne Moral, und wir haben noch nie so viel Wissen gehabt wie heute, und dass Wissenschaft ohne ethisches Fundament, und die Wissenschaft hat es zu einer Höhe gebracht wie noch nie, aber das Wissen ohne Moral, dass Wissenschaft ohne ethisches, moralisches, sittliches Fundament zu einem Instrument der Unmenschlichkeit entartet. Sehen Sie, und das Einzigartige im 20. Jahrhundert ist der groß angelegte Versuch, hier in Europa, hier in der Mitte und im Osten, ganz bewusst den Atheismus, die Gottlosigkeit, Die Aufgabe, das Aufgeben des Glaubens an Gott, des lebendigen und wahren Gottes, des Gottes der Bibel, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, des Gottes des Moses, Gottes Israels, unseres Gottes und Vaters durch Jesus Christus. Dass dieser Atheismus mit allen Mitteln des modernen Staates, eines Staates in diesem aufgeklärten, wissenschaftlich-technisch hochgerüsteten 20. Jahrhunderts durchzusetzen versucht worden ist. Und dabei das Christentum und dessen Wurzeln, das Judentum, zu vernichten. Das ist der Versuch hier in Deutschland gewesen und das ist der Versuch in der Sowjetunion gewesen. Hier in Deutschland ist dieses System zusammengebrochen. Und in der Sowjetunion kam dann nach 70 Jahren die Wende. Aber hinterlassen haben diese Systeme eine Unmenge von Menschenleben, die da geopfert worden sind. Nicht nur Kriegstote, sondern noch viel mehr Ziviltote. Ja, die Systeme sind zusammengebrochen. Aber ist der Atheismus zusammengebrochen? Heute ist der Atheismus in der Gesellschaft drin. Sie sehen, da können wir nicht dran vorbeisehen. Wir sind nicht, auch Sie nicht, wie ich nicht, auf einer Insel der Seligen, sondern wir leben inmitten dieser Gesellschaft und haben eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Dass das nochmal wirklich geschieht in die Gesellschaft hinein, im Namen des Evangeliums, im Namen Jesu Christi. Vielleicht, dass nochmal ein Schuss vor den Bug dieser ins Verderben abtreibende Gesellschaft geschieht. Das kann uns doch nicht gleichgültig sein. Haben Sie in dieser Gesellschaft Kinder, Ihre eigenen, Enkel, Ihre eigenen, Verwandte, Ihre eigenen? Natürlich, wir sind Teil in dieser Gesellschaft. Wir befinden uns hier noch nicht im Paradies, dass wir dann nur für uns alleine leben könnten, sondern wir haben eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Dass wir Zeugen sind, verantwortlich Zeugnis abzulegen über die Hoffnung, die wir haben. Ich sage Ihnen das als alter Mann und ich sage Ihnen das als einer, der 6 Kinder hat und der 11 Enkelkinder hat, in Schulen, in der Wirtschaft, in der Technik, in der Erziehung. Ich war bereit, wenn das mit dem Herzschrittmacher nicht geklappt hätte. Der Himmel ist mir offen, meine Frau ist schon da, 2 meiner Söhne sind schon da. Und der Himmel steht mir offen zur ewigen Freude. Ich wollte gerne auch meiner Frau nachsterben. Nein, hat der Herr gesagt. Ja, was soll ich denn? Ich wäre gerne für meinen Sohn gestorben, der ein halbes Jahr nach meiner Frau gestorben ist. Nein. Ja, was soll ich denn noch? Gar nicht, sollst du besonders da sein, hier, darf ich mal sagen, in der Gesellschaft, solange bis ich dich abrufe. Ja, wozu? Fragen Sie sich selbst, wozu Sie noch da sind. Dietrich Bonhoeffer, einer der Zeitzeugen, der klar gesehen hat vom ersten Tage an. Vom ersten Tage nach der Machtübernahme an. 2 Tage später hat er im Funkhaus von Berlin gestanden. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat zu dem Thema gesprochen, der Führer und der Einzelne in der jungen Gesellschaft. So. Und dann hat er ausgeholt und dargelegt, 2 Tage nach der Machtübernahme. 1933, wie schnell ein solcher Führer ein Verführer wird. Und dann hat man ihm das Mikrofon abgeschaltet. Er hat das weiter beobachtet, den Judenboykott. Er hat etwas davon gesehen und hat gewarnt. Was schlichte, einfache Leute auch gesehen haben, aber Kirchenführer, auch in unserem Kreis, auch in meinen Kreisen nicht. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und was da steht in Sacharja 2, das kann auch so gelesen werden, wer euch Juden, Volk der Juden, antastet, tastet seinen eigenen Augapfel an. Das heißt, der macht sich selbst blind für die Realität Gottes mit diesem Volk. Das heißt mit anderen Worten, damals herrschte in unserem Land eine totale Finsternis, die nicht zuletzt dämonisch war. Onkel von mir hat den Hitlergruß verweigert, auch unter Bedrohung mit der Waffe, mit der Begründung, ich sehe in Hitler eine dämonische Gewaltgestalt. Ein guter Freund von uns, ein Fabrikant, gläubiger Mann aus der bekennenden Kirche, hat verweigert, dass das Hitlerbild in sein Büro hineingehängt wurde. Das war das ja. Hitlergruß, Hitlerbild, ständig gegenwärtig haben, Hitler. Bis in das Schlafzimmer rein. Auch das muss uns heute kümmern, was heute bis in die Schlafzimmer hinein gesehen und gehört wird. Er hat verweigert, dass Hitlerbild in sein Büro reinkommt. Dann hat man sie mit Gewalt einfach reingehängt. In der Nacht darauf hat er, das hat er später erzählt, einen Traum. Gott hat sich in diesem Traum ihm verdeutlicht, um ihm zu zeigen, was los ist. Er sieht eine teuflische Fratze auf sich zukommen. Je näher sie kommt, umso deutlicher kennt er das Gesicht von Hitler. Unverkennbar, unverwechselbar, dieses Gesicht. Dann ruft er, Herr Jesus, hilf! Und wacht auf, hört einen Knall, ist in Schweiß gebadet, geht am nächsten Tag runter in sein Büro. Das Bild war von der Wand runtergefallen und kaputt. Ich darf vielleicht noch eins hier sagen. Meinen älteren Bruder habe ich eben erwähnt, den Juristen, der sehr deutlich erkannte, was los war und seine Konsequenz gezogen hat. Sie überworfen mit dem höheren SS-Führer West, das ist bis vor Himmler gekommen. Also er war aber nicht mehr haltbar. Und der andere Bruder, auch älter als ich bin, der jüngste von drei Brüdern, der dann den Hof des Vaters übernahm. So am Anfang, als er noch so begeistert war, schmierte er das Hakenkreuz an den Stallgiebel, als er diesen anstreichen sollte. Als er den letzten Strich des Hakenkreuzes gemacht hat, fällt er von der Leiter und bricht sich das Bein. Sehen Sie, das war ihm die Warnung. Da ist er denn allen Versuchungen widerstanden. Glauben Sie nicht, dass es heute keine Versuchungen gäbe. Glauben Sie nicht, dass wir auf der Insel der Seligen leben. Glauben Sie nicht, dass der Feind nicht wüsste, wo wir sind, ob wir da schlafen oder wachen. Bonhoeffer sagte dann, damit will ich dieses Kapitel heute abschließen, als die Reichspogromnacht war, die man dann so eigenartigerweise Reichskristallnacht genannt hat. Und da war es ja offensichtlich, was man mit den Juden wollte. Das war ja der Auftakt zur Judenvernichtung. Der 9. November 1938, am nächsten Tag und übernächsten Tag hat Bonhoeffer ganz deutlich und klar gesagt, diese Verstoßung der Juden aus dem Abendland, aus ganz Europa, wird nach sich ziehen, die Verstoßung Jesu Christi aus dem Abendland. Und dann ist es nicht mehr das christliche Abendland. Weiter hat Bonhoeffer ausgeführt, man kann das nachlesen in seiner Ethik, diese doppelte Verstoßung der Juden, aus denen dann ja der Messias, Jesus, der Heilbringer gekommen ist, diese Verstoßung wird nach sich ziehen, die Verwerfung der jüdisch-christlichen Werte. Der Ethik, der Moral, das erleben wir heute. Die Geschichte mit Auschwitz ist insofern nicht abgeschlossen. Auschwitz ist das Stigma des jetzigen Europa. Auschwitz, dass das Aus der Juden werden sollte, aber dann doch nicht geworden ist, ist aber das Aus des christlichen Abendlandes. Es hat jetzt das Keinsmal dieses Europa. Wir gehören dazu. Wir müssen uns fragen, was hat die Christenheit dazu beigetragen? Sehen Sie, wenn Sie jetzt studieren, den Antisemitismus in der christlichen Kirche, durch das Mittelalter, durch die neuere Zeit bis in die jüngste Zeit hinein, dann können Sie nur erschrecken. Wenn schon eine große Schuld in diesem Dritten Reich, das ja ein tausendjähriges werden sollte, das ja vorweggenommen werden sollte, ablösen sollte, das Reich, was wir erwarten, das Reich Jesu Christi. Insofern war diese Zeit eine ausgesprochen antimessianische, antichristliche Zeit. Aus dem Abgrund kam es hoch, aus der Masse. Hitler ist ein Mann aus der Masse. Aber das Volk hat ihm Heil zugerufen. Und da haben auch die Christen Schuld auf sich geladen. Aber jetzt kommt die zweite Schuld. Das habe ich erlebt. 1945, der Zusammenbruch. Ich hatte 3 Verwundungen hinter mir. Gott hat mich herausgerettet. Und einer von uns ist noch in den Galgen gekommen, nach dem 20. Juli, der Leiter dieser Gruppe ins KZ, und wir alle standen auf der schwarzen Liste. Wir wären alle noch dran gekommen. Aber für mich waren das verlorene Jahre und ich sah meine eigene Schuld. Die musste ich bekennen. Meine Schuld. Und dann las ich Joel 2. Die Stelle kannte ich noch gar nicht. Die Jahre, die dir die Heuschrecken weggefressen haben, die werde ich dir erstatten. Da war ich frei. War ich frei für Mission. Ich konnte dann mein Studium noch nachholen, was im Dritten Reich verhindert war. Wenn es vorher hieß Hitlerjugend, dann hieß es jetzt für uns Jugend für Christus. Studenten für Christus, Schüler für Christus. Und das war es, ein Aufbruch. Aufbruch in die Weltmission.